Content kreieren, kreieren, kreieren. Ob es das Schreiben ist, ob das Tonaufnahmen sind, ob das Videoaufnahmen sind, spielt überhaupt keine Rolle.
Marketing Booster. Der Podcast zum Schauen, Lesen und Hören. Produziert von Beyonder. Dein Team für wirksames Content Marketing.
Grüezi miteinander zu einer neuen Folge vom Marketing Booster. Ich wünsche euch ein frohes Neues und ich hoffe, ihr seid alle gut übergekommen. Und meistens, wenn man ja ins neue Jahr startet, dann nimmt man sich an Silvesterjahr irgendwelche Vorsätze vor. Und ich hoffe, einer davon wird Content sein. Aber wie es so ist mit dem Fitnessstudio, wo man sagt, ich will fitter werden, macht man es meistens nicht. So ist es auch mit dem Content. Und wegen dem ist heute Chris Bossert da. Und mit ihm schaue ich heute das Thema an. 3 Mindfucks, die dich davon abhalten, Content zu produzieren. Und was du eigentlich dagegen kannst machen. Und hoi Chris, ich freue mich, dass wir unterschiedliche Dialekte haben, weil wir haben den gleichen Namen.
Hoi Chris, danke, dass ich dabei sein darf.
Ich hoffe, das verwirrt euch nicht allzu sehr, wenn wir die ganze Zeit von Chris und Chris reden und dann auch noch beide mit derselben Initiale CB. Aber wie gesagt, am Dialekt sollten wir das erkennen. Und ihr wisst, es gibt die obligate persönliche Frage zu Beginn und da würde ich gerne von dir wissen, Chris. Was war eigentlich der schlimmste Job von deinem Leben gewesen?
Der schlimmste Job war ein Ferienjob. Ich bin dort so ein Büro gegangen für temporär Arbeit und dann habe ich in einer Schreinerei müssen, glaube 3 Tage lang so Baumstämme einfach einstreichen mit irgendwie, glaube einem Entpilzungsmittel oder so. Mit irgendwie 2 oder 3 anderen. Und dort habe ich einfach gemerkt, ich muss irgendetwas machen, wo ich selber kann entscheiden kann, was es ist.
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wenn du sagst Schreinerei, ich würde das mega cool finden, so mit Holz zu arbeiten. Dann kommst du mit Pinseln und irgendwie Pilzmittel. Das ist wirklich definitiv nicht wirklich cool. Aber ja, lustigerweise sind es immer alles Ferienjobs, wo die schlimmsten Jobs auf der Welt sind. Da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, wenn ich das meinen Kindern sage, es sollen Ferienjobs
machen. Ja, andererseits sind es ja auch Jobs, die einem ja dann auch prägen. Also ich mag mich heute noch daran erinnern und vielleicht ist es ja dann auch ein Herausfinden, was man eben nicht will. Und das finde ich genauso wichtig.
Was würdest du denn eigentlich, um die Folgefrage einzuleiten, gerne irgendeine machen?
Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Eins zum Beispiel, ich möchte gerne mal Gesangsunterricht nehmen. Nicht, weil ich will irgendwie singen vor Leuten oder so, sondern weil ich eigentlich gerne singe. Das Gefühl habe, das kann ich nicht oder nicht gut genug. Und weil ich das Gefühl habe, es nützt mir eben bei solchen Gelegenheiten mit Leuten schwätzen, Podcasts machen, Content kreieren. Genau, so.
Das definitiv. Ich habe mich ein bisschen coachen, gerade im letzten Jahr. Und bin noch nie an dem Level, wo ich will. Also ich habe mich nicht im Singen noch coachen, weil da bin ich völlig talentfrei. Ich sage dir, wenn ich einmal daheim singe, dann rennen alle irgendwie weg von mir. Das sollte ich vielleicht mal einsetzen, wenn ich meine Ruhe will. Egal. aber das ist wirklich etwas, wo hilft, um ein bisschen die Stimme zu trainieren. Und ich hoffe, dass meine Stimme auch gut daherkommt. Jetzt, was viele von dir nicht wissen, vielleicht kennen wir dich, vielleicht kennen wir dich nicht. Du bist eigentlich gelernter Innenarchitekt. Und da frage ich mich schon, was willst du uns eigentlich über Content und vor allem Mindfucks erzählen?
Ja, ist eine gute Frage. Es ist halt so der Weg, wo man geht und wie es halt so ist, man weiß nicht, wo es einem anführt. Ich habe ursprünglich ein Küchenstudio in Basel, wie du gesagt hast, Innenarchitektur gemacht, speziell Luxuskuchen verkauft. Und dort habe ich aber schon angefangen, also das Internet ist dort so frisch aufgekommen und das hat mich immer interessiert. Ich habe dort angefangen, die eigene Webseite zu programmieren, wirklich mit HTML, das ist zwischen Weihnachten und Neujahr, mag mich erinnern, 2 Wochen lang, weil dort hat man noch keine eigene Webseite gehabt. Und dann habe ich immer gewusst, wenn ich mal etwas anders mache in Zukunft, muss es irgendwie mit Internet zu tun haben. Dann ist Social Media gekommen. Ich hatte ein Hobby, das ich immer noch habe. Das ist Swing-Tanzen und Swing-DJen. Und dann habe ich dort das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt hier drüber schreiben, möchte einen Blog machen. Und so bin ich ins E-Mail-Marketing reingekommen und ins Content-Marketing. Also es ist eigentlich wie immer der nächste logische Schritt gewesen, von dem, was ich gemacht habe.
Und wie bist du denn jetzt auf... Du bist Coach quasi. Da ist jetzt nicht gerade der logische Schritt, dass ich vom E-Mail-Marketing ins Coaching reingegangen. Wie bist du dort gelandet?
Das hat mit dem Mentoring zu tun. Also ich bin seit vielen Jahren auch als Business-Mentor tätig. Also gerade jetzt im Bereich mit Online-Marketing, Content-Creation, Content-Marketing. Und ich habe ja ein Geschäft gehabt mit einem Partner zusammen und dort haben wir ein Online-Programm entwickelt und über 100 Leute sind durch das Programm durchgegangen und dort habe ich dann gemerkt, man kann die gleichen Strategien zur Verfügung stellen, sogar Schritt für Schritt Anleitungen, alles drum und dran und trotzdem gibt es Leute, die nicht ins Tun kommen. Also die einen, die setzen sofort um und die anderen fangen wie nie an, scheinbar. Und das hat mich immer wie mehr auch interessieren, weil es halt auch etwas ist, was ich selber kenne. Also etwas, wo man mal einmal mutig ist und einfach etwas macht, ohne dass man gross studiert. Und dann in anderen Moment wieder alles wie fast zu Tod studiert und denkt und durch das eben sich blockiert.
Da kommt mir gerade ein Sinn, machen es wie wollen, nur krasser.
Ja, genau. Ja, es ist doch so, oder? Wir können über ganz viele Sachen reden, wir können ein neues Ziel festlegen und alles, aber solange wir nicht ins Tun kommen, ist es nichts wert. Jede Idee, die wir haben. Also, ich habe mal jemanden kennt, der hat immer erzählt, oh ja, das habe ich auch, die Idee habe ich auch schon gehabt. Und immer, wenn er etwas gesehen hat, hat er gesagt, oh, das habe ich auch mal erfunden und so, aber hat es nie gemacht. Also, hat er ja wie auch den Raum nicht gehabt, oder? Von dem.
Ja, also ich sage immer, es braucht wieder Zugang und ich mag mich im Fall noch mega gut daran erinnern, wo ich mich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich den grossen Wunsch gehabt, in dem Startup, wo ich war, Content Marketing an erste Stelle zu setzen und durch das eigentlich Kunden zu akquirieren, weil ich nicht den Glauben habe, dass Werbung allein super gut funktioniert. Das ist zu wenig nachhaltig. Mhm. Und ich habe im Fall Licht gekauft. Ich habe im Fall Kamera gekauft. Ich habe ein Mikrofon gekauft. Wir haben uns einigermaßen eingerichtet für alles. Ich habe keinen Content gemacht. Mhm. Und nachher habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe keine Kamera mehr gehabt, ich habe kein Mikrofon mehr gehabt, ich habe kein Licht mehr gehabt. Und ich wollte aber unbedingt Content machen. Und das hat mich so lange blockiert. Ich habe mir tagelang Kollegen abtelefoniert. Hey, was hast du für eine Kamera? Kann ich mir die auslehnen? Ich habe es mit einer GoPro ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Ich habe eine andere genommen. Die ist auch nicht gegangen. Ich bin einfach nicht ins Doing gekommen. Und finde es super cool, weil ich glaube, ich bin heute an einem... Ich bin noch nicht perfekt. Also ich schaffe es auch noch nicht, so Content zu erstellen, wie ich das eigentlich gerne möchte. Gerade bei den Videos bin ich, für die, die jetzt zuschauen, sind dahinter jetzt eine neue Farbe an der Wand seit den letzten 2 oder 3 Aufnahmen. Die hat mich immer recht blockiert. Ich finde immer irgendwas wie einen Grund, etwas nicht zu machen. Das ist so wie mit dem Aufräumen, oder? Du findest immer 100'000 Gründe nicht aufzuräumen oder mit dem Lehren, du machst es einfach nicht. Von dem her finde ich es geil, dass du heute da bist, dass wir das Thema anschauen können, wie man Selbstsabotage könnt reduzieren und in der Regel sagst du, es gibt, glaube ich, 7 Sachen, aber wir gehen auf 3 ein. Aber bevor wir auf die eingehen, ist es noch ein bisschen wichtig zu wissen, warum machen wir das eigentlich? Kannst du da vielleicht noch kurz erklären, was eigentlich so dahinter steht, rein psychologisch? Also wir gehen da fast Deep Dive rein.
Genau. Also ganz kurz zu diesen 7 Typen. Die basieren auf dem Buch «Mindfuck» von Petra Bock. Es gibt natürlich noch viel mehr Arten, aber sie hat dort den Versuch gestartet, die vielen verschiedenen Arten in 7 Typen aufzubereiten, einfach, dass es auch ein bisschen besser verständlich wird. Weil wir haben ja gern irgendwann auch Kategorisierungen, sage ich jetzt mal, dass wir irgendwann uns vielleicht auch wiedererkennen oder dass es auch einfacher ist, damit zu arbeiten.
Kannst du mir den Link zum Buch noch schicken oder die ISBN-Nummer, dann tun wir die in die Shownotes.
Natürlich. Wir haben Haltungen, die wir einnehmen und wir unterscheiden eigentlich 3 Haltungen. Das sind Ich-Zustände und die kommen eigentlich ursprünglich aus der Transaktionsanalyse. Transaktion bezieht sich auf Kommunikation, also eine Transaktion ist, was zwischen Menschen passiert. Und wir haben dort ein Kind-Ich. Zustand, ein älterer Ich-Zustand und ein erwachsener Ich-Zustand.
Der Kind also älter Ich, älter in Form vom Alter oder
älter Eltern, in Form, Eltern, in Form also von der Älteren, also unsere Älteren, oder?
Okay, unsere Eltern.
Genau. Und wenn wir jetzt das Kind Ich anschauen, zum Beispiel, das ist, wenn wir trotzig sind oder hilflos oder anpasst. Das ist ein Ohnmachtszustand. Und wenn wir das Ältere, wenn wir in einem älteren Ich sind, dann sind wir streng, wir sind bewertend, aber allenfalls auch überfürsorglich. Das ist ein Ohnmachtszustand. Und das können wir jetzt haben, entweder im zwischenmenschlichen Kontext, wenn wir mit anderen kommunizieren, dann sind wir eben nicht auf Augenhöhe, kann aber eben auch sein, wenn wir mit uns selber reden.
Chris, jetzt das mit dem Ohnmachtszustand, das verstehe ich nicht ganz. Ohnmacht ist auf mich Augen zu, ich liege am Boden, bin weg.
Genau. Also wir haben gesagt, trotzig oder Hilflosigkeit. Also wenn du dich als Opfer siehst, in einer Situation oder von etwas, dann bist du in dem Moment das hilflose Kind. Oder? Ich kann ja eh nichts machen, ich kann das nicht ändern, ich habe da keinen Einfluss drauf, ich bin so ein Armer, was auch immer. Das ist so ein kindlicher Zustand. Und klar, das sind sogenannte infantile Zustände, die haben wir als Kind gelernt, wo wir Kind waren, wie wir als Kind natürlich das empfunden haben, aber auch wie wir unsere Eltern miterlebt haben. Und das dritte Ich, das wir eigentlich anstreben wollen, ist das erwachsene Ich. Das ist dann das selbstwirksame, ausgeglichene, auch faire Ich. Und dort sind wir auf Augenhöhe. Dort sind wir auf Augenhöhe mit unseren Mitmenschen, aber auch auf Augenhöhe mit uns selber.
Wie kommst du
das her? Das heisst, das ist jetzt die Frage. Also zuerst muss ich natürlich mal erkennen, dass ich in einem sogenannten Störungsframe inne bin. Also, dass ich mich selber störe, indem dass ich eben nicht in dieser Selbstwirksamkeit inne bin, indem dass ich mir zum Beispiel eben selber Angst mache.
Also quasi Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.
Natürlich, wie immer. Oder? Also das heisst, in dieser Haltung sind wir eigentlich sehr selbstreflektiert. Da haben wir auch die Fähigkeit. Und ich bin überzeugt, das haben wir eigentlich alle. Aber viele Leute haben sogar auch vor dem Angst, das eben mal anzuschauen, weil das in der Vergangenheit vielleicht weh da hat oder sie das Gefühl haben, da kommt zu viel führen. Also das kann, für viele Leute kann das ein grosser Schritt sein, überhaupt das mal anzuschauen. Oder?
Okay, also das heisst, ich muss, um herauszufinden, in welcher Situation ich mal bin, mich selber reflektieren und dann weiss ich, bin ich im kindlichen Ich oder im älteren Ich, also wie unsere Eltern, und muss dann eigentlich, wie komme ich denn von dem kleinen, von diesen zwei kleinen Ichs, oder zwei kleinen, von diesen zwei Ich-Situationen in meine innere Mitte?
Also zuerst würde ich vielleicht, ich weiss nicht, ob wir zuerst mal über die drei Arten wollen reden, weil dann wird es vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Wir haben ja gesagt, wir nehmen von diesen sieben Arten nehmen wir jetzt drei, wo ich das Gefühl habe, die sind ausgeprägter, gerade speziell im Content erstellen oder im Marketing. Und der erste, den ich dort nehmen würde, ist der Katastrophen-Mindfuck. Also Petra Bock nennt die Mindfucks. Das kommt eigentlich, das ist eigentlich ein Begriff aus der Filmsprache. Das ist eben, wenn unser Denken durcheinander gemacht wird, zum Beispiel als Filmmittel. Also wir kennen alle wahrscheinlich die Filme wie zum Beispiel Mulholland Drive oder Twin Peaks, die Serie von David Lynch. Er war so Meister gewesen von dem, dass du am Schluss vom Film irgendwie das Gefühl hast, was ist jetzt da gerade passiert? Und es beschäftigt dich dann nach Tagen. Und Selbstsabotage-Art.
Also es geht darum, wenn man sagt, das Katastrophendenken. Es geht darum, dass wir die ganze Zeit denken, okay, es passiert irgendeine Katastrophe, wenn ich das mache. Und jetzt denken die vielleicht, was könnte das für eine Katastrophe sein, wenn ich Inhalt produziere? Das könnte zum Beispiel sein, wenn Hater auf einen zukommen. Oder wenn
zum ich Beispiel. Das Gefühl
habe, mein Inhalt kommt nicht an. Also was sind denn so eben die Themen, die bei Mindfuck-Katastrophendenken da sind, die einem davon abhalten, Content zu erstellen?
Also grundsätzlich ist es wirklich, sich selber Angst machen. Also ich erwarte immer das Schlimmste von dem, was ich mache oder was passiert. Oder vielleicht tue ich auch ein vergangenes Erlebnis, das ich hatte, wieder anziehen. Oder etwas, was jemand anderes erlebt hat, mache ich dann automatisch auch zu meiner Wort und denke dann, wenn das dort passiert ist, passiert mir das auch. Aber grundsätzlich können wir sagen, wir machen uns selber Angst. Also jede Selbstsabotage-Art ist eigentlich eine Form von Angst. Aber da ist sie halt ausgeprägter, weil wir immer das Schlimmste erwarten.
Welche Ängste gibt es denn, wo mich davon abhalten, Content zu produzieren?
Also einerseits natürlich mal, du hast es schon gesagt, eben Haters zum Beispiel. Wenn ich schon davon ausgehe, was ist, wenn jetzt da irgendjemand einen doofen Kommentar macht auf meinen Inhalt, dann weiss ich nicht, wie ich reagieren. Oder eben, meine Frisur sitzt nicht, oder was ist, wenn ich zum Beispiel auch jetzt in einer solchen Situation mit Podcast, ich würde mir überlegen, oh, es kommt mir dann keine richtige Antwort in den Sinn, ich mache das lieber nicht, oder wenn ich jetzt ein Video mache und dann sage ich zu viel und das sind alles Sachen, die uns limitieren können und wo wir uns selber stören und wo wir eben am Schluss nie ins Tun kommen.
Jetzt sind es mega viele verschiedene Themen. Also das sage ich das eine, das ist so Stimmtraining, rhetorische Übungen. Die Frisur, wo nicht sitzt, entweder Glatze abrasieren oder irgendwie jedes Mal stundenlang vom Spiegel stehen, finde ich jetzt aber recht schwierig. Wir würden wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir zu allen von diesen Problemen eine Lösung bieten. Und du willst aber eigentlich ja nur attestieren, das Problem ist eigentlich nicht das, wo wir uns vorgehen. Also das Problem sind nicht unsere Haare oder unsere was weiß ich was. Und das Problem ist, wir haben dann Angst. Wie kann man gegen die Angst vorgehen, dass man nachher Content produzieren
kann? Ja, jetzt sind wir wieder in diesen Haltungen drin, oder? Jetzt kann man natürlich überlegen, in welcher Haltung bin ich denn jetzt, dass ich eben so eine Angst habe, dass ich so etwas empfinde? Und dann kann ich mir automatisch die Frage stellen, wenn ich jetzt eben die selbstreflektierte, erwachsene Person bin, die ausbalanciert ist, die selbstwirksam ist, wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Ist das wirklich so schlimm? Oder? Weil das sind alte Muster, die wir mit uns umtragen, die irgendwie 12'000 Jahre alt sind. Also, wo es eigentlich immer ums Überleben gegangen ist. Oder? Also, eine Angst ist immer auch ja eine Form von sich in Sicherheit begeben, dass ich eben auch nicht kann ausgeschlossen werden aus einer Sippe zum Beispiel. Oder dass ich eben nicht irgendwo immer verloren gehe und dann nachher bin ich auf mich allein gestellt. Weil das ist früher überlebenswichtig gewesen. Mhm. Aber heute, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist eigentlich immer eine gute Frage. Oder? Das Schlimmste, was passieren kann, ist wahrscheinlich, dass das auf Deutsch gesagt keine Sau interessiert. Dass es niemand schaut. Aber schauen wir doch einmal Videos an, sagen wir von YouTube-Kanälen, die es schon länger gibt. Geh dort einmal auf die ersten paar Videos zurück und schau mal, wie viele Views die haben oder wie viele Kommentare. Die haben alle auch mal angefangen. Also wenn wir wieder Druck rausnehmen, was übrigens auch ein Mindfuck ist, Druckmacher, wenn wir den Druck rausnehmen, dass alles schon muss perfekt sein, was auch ein Mindfuck ist, da schauen wir noch mit dem Perfektionismus, dann können wir viel lockerer an die Sache herangehen und dort aus dem heraus auch eine Kraft schöpfen und sagen, hey, um was geht es eigentlich? Ich habe eine Botschaft, die ich raustragen möchte. Ich habe eine Einzigartigkeit. Also, du hast ja jetzt mich gefragt, hey, was ist dein Wertegang? Ich meine, niemand hat den Wertegang, den ich hatte. Und schon nur das allein kann Grund genug sein. Oder wenn ich schon nur über das Geschichten erzähle, habe ich genug Möglichkeiten, um eine Einzigartigkeit zu haben, wo ich gar keine Angst haben muss davon. Ich kann ja einfach erzählen, was ich erlebt habe oder was passiert. Ich kann Hintergrundinformationen geben und so weiter.
Dann ist ja immer so gerade so von so, oh ja, um was? Aber es interessiert niemand, oder? Dann ist gerade so die Relation mit den Views. Und was mir dann immer auffällt, ist, wir finden wie nicht die Möglichkeit, das richtig zu abstrahieren. Wir erwarten immer, dass es 1'000, 10'000, 1 Million sind. Und man will immer, dass so viele Leute das sehen. Und ich denke jedes Mal, stell dir mal vor, du wärst in einem Saal vor 100 Leuten. Das ist im Fall nicht wenig. Und wenn man sich die Zahl mal vor einem geistigen Auge versucht vorzustellen oder auch irgendwie mal 100, ich weiß auch nicht, Reisszwecke oder nehmt irgendwelche Pennennüdli, ja, mit Essen sollte man nicht spielen, aber nehmt irgendetwas, wo ihr 100 daheim habt in Form und stellt das mal vor euch und stellt euch vor, ihr steht vor dieser Audience und redet von dieser. Und plötzlich wird einem klar, 100 ist schon viel, auch 30. Also, wer mag sich noch daran erinnern, früher in der Schule von der Klasse zu sprechen und die 30 Menschen eigentlich zu begeistern, wie nervös das einem gemacht hat. Aber warum, wenn wir die 1'000, 10'000 und 100'000 haben, finde ich völlig übertrieben.
Ja, das ist halt, da kommen wir eigentlich nur in Bewertung rein, oder? Das ist der Bewertungsmindfuck, wo wir eigentlich immer einen Soll-Ist-Abgleich machen.
Aber das heisst, wir haben das immer miteinander eigentlich eine Verbindung, oder? Du hast gesagt,
sie hängen zusammen. Du kannst, eben, das sind 7 Arten, wo man wo man kann auseinanderhalten, aber natürlich tauchen sie immer miteinander auf. Also wenn ich dir alle 7 sage, dann kennst du alle 7 und 2 bis 3 sind ausgeprägter.
Okay. Also das ist wie so, wenn du so Spinnennetz würdest machen und dann hättest du immer so im einen Ausprägung, im anderen nicht, aber die Ausprägung hat unter Umständen mit dem zu tun.
Hoi, ich bin Kim und unterstütze Beyonder mit meiner künstlichen Intelligenz. Willst du einen Content, der nicht nur gehört, sondern auch gefunden wird? Dann melde dich bei uns. Werbung Ende.
Ja. Ich finde das Beispiel, wo du gesagt hast, ich sehe auch immer wieder, ja, ey, ich brauche eine super Kamera, ich muss unbedingt ein tolles Mikrofon haben. Wir haben da 2 wunderschöne Shure-Mikrofone. Falls Shure uns wollen sponsern, sind wir natürlich gerne offen dafür. Macht das natürlich super gut mit dem Branding. Nein, auf was ich rausgehe, alle wollen so zum Beispiel gerade die beste und tollste Hardware und an der liegt selten. Also, ja klar, wenn ich dann wirklich so ein bisschen schräg, blöd in die Kamera schaue, das sind aber Sachen, die kann ich unter Kontrolle und Technik ist wie so für den ersten Moment irrelevant. Und was ich da immer wieder vermisse, ist unser kindliches Ich, unser Baby-Ich, weil ich denke immer wieder, als kleines Kind haben wir uns an dem Fernsehmöbel aufgezogen, am Couchtisch, am Sofa. Wir sind aufs Vödli runtergefallen und wir haben wegen dem nicht gerade aufgehört, sondern weitergemacht. Mhm. Und heute kommen wir schon gar nicht mehr in den Moment, wo wir sagen, lass uns doch einfach mal ausprobieren. Sondern jedes Mal sagen wir, nein, ich kann nicht. Und die Angst habe ich eben genau, also mein Gefühl ist so, wir sind erzogen worden, dass wenn wir irgendetwas falsch machen, sofort die Katastrophe eben eintrifft. Und wegen dem habe ich Angst und wegen dem mache ich es nicht. Und das heisst, wenn ich das überwinde, muss ich eigentlich immer schauen, was ist eigentlich wirklich das Worst-Case-Szenario und muss dann abstrahieren, ist es nur mein Worst-Case-Szenario oder ist es ein weltbewegendes Worst-Case-Szenario?
Genau.
Weil ich bin ja nur das, was du jetzt gesagt auf der Welt.
Ja, und das, was du jetzt gesagt hast mit dem Kind, ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Ein Kind überlegt sich das ja gar nicht. Ja. Ein Kind sagt man nicht, hey, du hast 100 Versuche zur Verfügung, dass du kannst aufstehen und laufen und wenn du es nicht schaffst, dann nachher bist du nicht gut genug. Mhm. Oder? Und da kommt uns eben genau das Denken in den Weg. Anstatt, dass wir eben das Kindliche, was du sagst, dass wir uns das einfach zutrauen und sagen, hey, egal wie lange ich brauche, vielleicht brauche ich länger, bis ich den gleichen Weg gemacht habe oder bis ich die gleiche Qualität habe oder so. Wenn wir schon zum Voraus irgendwie darum sage ich, das soll ist abgleich, oder? Wenn wir zum Voraus haben wir schon ein klares Ziel, wie es müsste sein. Und sobald wir merken, dass das eigentlich gar nicht realistisch ist, gehen wir auf. Und das ist auch dort, wo dann der Perfektionismus reinkommt, oder? Und Perfektionismus macht ja genau das Gleiche. Also wir wollen uns, wir stellen uns etwas vor, und wir vergleichen das nachher, ist das schon so weit? Und dann suchen wir alles andere Gründe, warum dass wir eben noch nicht anfangen können.
Aber die gute Kamera
und Perfektionismus ist eigentlich eine Ablenkung. Genau, das ist eigentlich eine Ablenkungsstrategie.
Also wir sind
eigentlich
schon im zweiten Mindfuck vom Angst, sind wir jetzt schon im Bewertungsperfektionismus-Mindfuck drin, gell?
Genau, also Bewertung ist Perfektionismus und Perfektionismus ist dort einfach der typische. Oder? Und das ist da tun sich ganz, also ich war selber auch ein ausgeprägter Perfektionist gewesen, habe dann irgendwie auch gelernt, mit dem umzugehen und einfach zu sagen, hey, weißt du was, was kann ich verlieren, mach es einfach. Und dann merkst du, es passiert ja gar nichts. Es tut dich gar niemand bewerten so direkt. Du bewertest dich vor allem selber, oder?
Ja, also da auch wieder eine Story von mir, also ja, es ist jetzt nur auf mich gedacht, aber ich weiss ja ganz genau, ich habe vor 5 Jahren habe ich, mir das Büro unter dem Dachstock zuhause eingerichtet. Und es gibt irgendwo im Internet gibt sicher noch Videos und Fotos dazu. Ich habe mir den Hintergrund im Fall auf, ich habe das Regal, das IKEA-Regal, ich habe den Hintergrund aufgekommen, ich habe Bücher reingestellt, ich habe das Plakat von mir an die Wand da und, um das irgendwie schön zu machen. Und dann so, shit, das geht nicht, das sieht schlecht aus. Dann bin ich wieder in die Krähe gefahren und habe mir eine Sonnenstore geholt und habe die Sonnenstore als Hintergrund gemacht. Und wieder, Mist, es funktioniert nicht, weil das Licht ist nicht gut. Dann habe ich mir das Licht organisiert und habe das Licht gemacht. Ich weiß noch, ich war bei einem Filmregisseur und habe gesagt, hey, Patrick, hast du nicht noch irgendetwas zu Hause, wo ich nehmen kann? Nein, hätte er nicht gehabt. Ich habe gesagt, probier es, Lampe, Papier drüber und dann bin ich eigentlich so, Bild hat dann gestummt, dann habe ich mir so Anzug angekleidet und mein T-Shirt und farblich abgestummt. Und dann angefangen aufzunehmen und merke so, verdammt, das mit der Kamera. Ich bin dann extra noch, habe ich mir eine 4K Brio Logitech Webcam gekauft, damit sie unbedingt 4K ist, oder? Tiefen und Schärfe kannst du vergessen, aber unbedingt 4K. Und so, verdammt, der Ton ist mega schlecht. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, und da sage ich von wegen Bewertung, ich habe mich die ganze Zeit bewertet, und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, hey, ich nehme mein Bluetooth-Headset, und Bluetooth ist ja der Killer schlechthin für jegliche Art von Qualität, oder? Hechte mir das Mikrofon da unter das Revers quasi, und lege das auch und nehme auf und denke so, ja, ist okay. Jetzt bin ich dann doch nicht mehr so perfektionistisch, weil ich habe 3-4 Mal, hat es mich einfach genervt, und ich bin immer noch nicht zufrieden gewesen. Ich bin weder mit dem Hintergrund, mit sonst ein bisschen zufrieden gewesen. Und dann lade ich das Video auf und bekomme vernichtende Kritiken in Form von Ton. Nein, ich bekomme eigentlich nur eine Person, der David, der war auch schon da im Podcast gewesen zum Thema AI, und der David hat dazu mal gesagt, Chris, dein Ton ist scheiße, geh gar nicht, kannst du auf einer Business-Webseite nicht bringen. Und das tut mir bis heute noch weh. Also, ich bin aber stolz, habe ich es gleich gemacht, weil hätte ich das nicht gemacht, würde mein Studio heute nicht so aussehen. Da hätte ich mir nicht ein eigenes Studio eingerichtet mit einem besseren Mikrofon, mit einer besseren Kamera, weil ich habe es gemacht, ich habe gelernt und ich habe mich weiterentwickeln. Und du hast ja schön gesagt, die Videos am Anfang von der YouTube, ja, ich kann es auf YouTube suchen. Es gibt sicher noch irgendwelche Videos davon, die nicht so gut sind. Aber die sind wie in die Vergangenheit geraten.
Aber das ist ja genau der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, Weiterentwicklung. Das ist das, was ich, wenn ich in einer Selbstwirksamkeit drin bin, dann ist ja das auch die Lebendigkeit, die uns ausmacht. Und die Weiterentwicklung und das ist genau das, was wir ja auch suchen irgendwann. Und das ist das, was wir dann im Vordergrund stellen. Und natürlich, ich habe das alles auch erlebt. Unsere ersten Webinars, die wir gemacht haben. Also eins von meinen allerersten war einfach schwarz.
Was schwarz?
3/4 Stunde lang geschnurrt und dann nicht gemerkt, dass ich irgendwie ein Mikrofon oder ich weiss nicht mehr, was genau war. Im ersten Moment denkst du, shit, oder? Aber nach dem zweiten Moment, ja, schickst halt allen ein E-Mail und sagst, wir machen es nochmal.
Ja, stimmt.
Auch Technik grundsätzlich.
Machst es halt noch eins, oder? Ja.
Genau. Dann Webinar, wo ich damals mit dem Sam noch zusammen ein Webinar gemacht habe. Eins von den ersten, die wir gemacht haben, da haben wir irgendwie ein 10-minütiges Intro gemacht. Ich meine, das wissen wir alle, das ist ein No-Go, oder? Aber dann hat auch jemand gesagt, ja, wenn fangt das endlich mal an und so. Aber das sind doch Learnings. Mhm. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir das vielleicht noch ewig studiert, wie man das perfekt machen könnte. Aber manchmal musst du es einfach machen, dass du überhaupt kannst lernen, was eben der nächstbeste Schritt ist.
Ich finde eben noch die Metapher cool, wenn wir uns zurück an die Schule erinnern, Weitsprung. Ein Weitsprung, wirklich so 7, 8, 9, ich weiß nicht, was der Weltrekord ist, ich glaube irgendwie 11 oder 14 Meter unterdessen, keine Ahnung. Aber wenn ich so einen riesigen, grossen Sprung mache, ich muss mega viel Anlauf nehmen, ich muss Vollgas geben, ich muss mich richtig auspowern, dann im richtigen Moment abgumpen, in der Luft richtig halten und dann runterkommen, ultra anstrengend. Der Moment, dass wir den Sprung hinbekommen, das ist ein riesiger Aufwand. Und wenn ich aber die gleiche Distanz in kleinen Hopsen machen, ist viel weniger anstrengend. Also ja, die anderen belächeln mich, aber ich bin genau gleich weit gekommen. Und mir hat das mal ein Scrum-Trainer hat mir das mal sehr gut erklärt mit unserem Leben. Er hat immer gesagt, unser Leben, wenn wir eigentlich bis zum perfekten Moment würden hinschaffen, bis wir das würden leisten, wo wir eigentlich wollen, dann würden wir eigentlich die ganze Zeit einen Berg durchauf wandern. Und wenn wir dann oben angekommen sind, an der Spitze und alles rauslassen quasi, jetzt sind wir das, wir machen das und wir sind was weiß ich was, sind wir ganz sauberst. 1500, 2000, 4000 Meter, wenn es muss sein. Und die Fallhöhe ist viel tiefer, wenn du da einen Fehltritt machst. Und wenn du aber quasi das als Stärke anschaust und du immer wieder einen kleinen Schritt nach oben machst, Natürlich, mit dem Wandern macht man auch kleine Schritte. Aber ich meine, wenn man das nicht als linear anschaut, sondern wenn man das als Stege anschaut und man würde kleine Plateaus, Meilensteine eigentlich erreichen, wenn man ja den Kilimanjaro rauf will, dann geht man auch nicht gerade von null auf keine Ahnung wie viel tausend Meter, sondern man hat ja seine Basecamps und bleibt dort und tut sich dann wie angleichen. Das Risiko, wenn man da ankommt, also die Fallhöhe ist viel, viel tiefer und ich weiß jetzt noch, dass der David das gesagt hat, aber ich habe damit nichts kaputt gemacht, weil ich bin ja heute noch da. Mhm.
Genau. Und es tut ja niemand mehr bewerten anhand von dem. Also heute kannst du sogar eine Story darüber erzählen. Also du kannst jetzt sogar wieder als Content brauchen und sogar auch eben zeigen, wie dein Wertegang war. Das mit dem Kilimanjaro würde ich vielleicht noch als Beispiel nehmen. Ich meine, du würdest nie untrainiert auf den Kilimanjaro gehen. Auch dort ist klar, du brauchst eine Vorbereitung. Du hast wahrscheinlich schon zig andere Berge vorher bestiegen oder eben Training gemacht, geübt. Und das ist doch da genau gleich. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass wir etwas anfangen, dass wir anfangen, auf einen YouTube-Kanal starten oder sonst Content kreieren und dann haben wir sofort ein Millionenpublikum, sofort ist alles perfekt. So, auch da braucht es die Übung, auch da braucht es das immer und immer machen. Oder? Und wir können auch andere Beispiele nehmen aus dem Sport. Profisportler oder meine Frau zum Beispiel ist die hat eine Tanzschule. Oder? Und im Tanzen machst du immer wieder Grundschritte. Du machst immer und immer und immer wieder Grundschritttraining. Also du gehst immer wieder auf Basics zurück. Und aus dem heraus können wir noch alles andere machen, können wir noch improvisieren, können wir nachher Neues kreieren, wo aus einem heraus entsteht, ohne dass man noch darüber nachdenkt. Aber das nur, weil wir irgendwann die Basics gemacht haben. Und Basics hier heisst einfach Content kreieren, kreieren, kreieren. Ob es das Schreiben ist, ob das Tonaufnahmen sind, ob das Videoaufnahmen sind, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist immer das Gleiche.
Es muss einfach, ich sage immer, du brauchst wieder Zugang, weißt? Es ist so, jedem liegt das eine besser als das andere. Jemand kann besser schwätzen, macht einen Podcast. Jemand kommt gerne ins Video und hat kein Problem mit der Kamera zu reden, macht Videos. Jemand schreibt gerne, schreib. Und vielleicht gibt es auch Leute, die brauchen eine externe Peitsche oder die müssen sich irgendwo informieren. Ihr könnt das natürlich jederzeit bei uns informieren, wenn ihr etwas wissen wollt und euch Hilfe holen. Aber es gibt die Möglichkeiten. Und ich bin der Überzeugung, dass Content A ein mega wichtiges Instrument ist, um auf dem digitalen Weg Vertrauen eigentlich zu schaffen. Weil du kriegst es so oft, dass du jemanden siehst, physisch, und er sagt, hey, es ist jetzt das erste Mal, dass wir uns physisch sehen. Ich habe eigentlich gemeint, du seist grösser. Und ich kenne dich mega gut und ich glaube, Social Media ist eines der Teile, wo die Leute immer das Gefühl haben, dass man einen kennt. Natürlich ist das auch eine Gefahr, aber es ist der Weg, wo man Vertrauen aufbaut. Und übrigens danke an alle da draussen, die zuhören und zuschauen. Ihr hört in der Regel bei einem Podcast mega lang zu. Ihr kennt unsere Stimmen mega gut, dadurch, dass ihr uns lang zuhört. Und das führt zu einem sehr grossen Vertrauensbonus. Und das ist mega wertvoll, was wir im direkten Gespräch extrem viel Zeit müssen investieren müssen, um an den Punkt zu kommen. Also von dem her, ja, du hast recht, Chris, Content ist ultra wichtig und wegen dem tönt eigentlich die Mindfucks irgendwie überwinden. Und jetzt würde ich noch gerne wissen, wir haben jetzt zwei hier, den Katastrophendenken und den Bewertungsmindfuck. Chris, was ist der dritte in dieser Runde, der noch wichtig ist im Zusammenhang mit Contentproduktion?
Der dritte, den ich jetzt hier noch erwähnen würde, wäre der Regel-Mindfuck. Also das ist, wenn wir uns an vermeintliche Regeln halten. Und es gibt ein Buch von Vishen Lakhiani, «The Extraordinary Mind». Jetzt habe ich gerade den Titel nicht ganz präsent. Und er redet dort von Rules, Bullshit-Rules. Und zwar sind das Regeln, das sind wie ungeschriebene Gesetze, Regeln, die wir uns entweder selber machen oder die kulturell bedingt sind, vielleicht auch aus einer Religionsgemeinschaft heraus. Also Regeln, die wir einfach uns daran halten, ohne dass wir uns die Frage stellen, woher kommt die Regeln eigentlich.
Oder?
Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man sagt, du musst immer am Dienstag am 10 Uhr posten, weil dann hast du am meisten Likes oder am meisten Kommentare. Engagement zum Beispiel. Oder ich muss so und so aussehen. Wir haben die Frisur schon genannt. Oder ich muss mich schminken. Oder irgendetwas. Nur dann kann ich vor die Kamera gehen. Oder ich hatte das auch lange gehabt, dass ich dann das Gefühl hatte, wenn da noch jemand daheim ist und da irgendjemand im Hintergrund vielleicht noch könnte irgendein Geräusch machen, dann habe ich nicht gleich wohl gefühlt, zum Beispiel ein Video aufzunehmen.
Ja, und vor allem, das hast du auch in Videocalls zum Teil, oder? Wenn man daheim ist, dann merkt man gerade auch in Videocalls, dass Leute sich viel zurückhaltender verhalten, weil sie das Gefühl haben, man hört die Geräusche im Hintergrund. Dabei hört man die gar nicht. Also, da kann ich vor allem Bagger meistens nebendurch fahren und da brauche ich dann nicht mal so ein Mikrofon, wie der Chris und ich das haben, sondern die Background Remove Noise Reduction und was es da alles für KI-Tools im Hintergrund von Google und Co. gibt, die ist schon so gut, dass die sogar Husten und Nieser rausfiltert.
Also ja, ich wohne jetzt hier zum Beispiel an einem Ort, wo immer wieder Flugzeuge drüber gehen oder so. Das gehört praktisch, also du hörst eigentlich gar nicht.
Ich habe gemeint, du lebst auf dem Land und da sagt Fuchs und Hase sich gute Nacht und so.
Ja, so bin ich aufgewachsen, genau. Nein, aber das ist schon so, oder? Aber jetzt, wenn wir das wieder mit den anderen beiden vergleichen, merkt man auch wieder, dass das hängt wieder zusammen, oder? So eine Regel, die ich mir aufsetze, führt ja auch wieder im Perfektionismus rein. Mhm. Also wenn die Situation nicht perfekt ist, entspricht es nicht meiner Regel, die ich irgendwann vielleicht mal kreiert habe, wo ich vermeintlich das Gefühl habe, die gilt. Und nachher komme ich nicht ins Tun. Mhm. Und dann sind wir wieder am genau gleichen Punkt. Und das sind immer wieder Störungen, die wir uns selber zurückhalten und uns wirklich nicht einfach zutrauen oder einfach auch die Lebendigkeit nicht ausleben, die wir eigentlich haben. Und auch die Abenteuerlust, sage ich jetzt, oder? Weil hinter jedem von diesen Mindfucks liegt eigentlich immer auch das Potenzial begraben, das du hast. Also wenn wir jetzt gerade den Katastrophen-Mindfuck nehmen, wo Angst das vordergründige Thema ist, immer Schlimmsten erwartet, dort ist eigentlich der das Entfaltungspotenzial liegt dort in der Abenteuerlust, im Vertrauen haben, dass es schon gut kommt. Oder? Und anstatt dass ich eben denke, oh, was könnte alles Schlimmes passieren, könnte man eine Frage stellen, was ist, wenn es funktioniert, wenn es cool ist, wenn es mir Spass macht. Oder wenn sogar noch ein toller Kommentar kommt. Und ich brauche nicht 100 gute Kommentare. Manchmal reicht ja auch einer, so wie ich so einen, wo dann eben uns kritisiert, ja, tagelang beschäftigen, weil das ist für uns immer schlimmer als das Gute, weil das Gute ist das, wo man einfach mal denkt, ja klar, ist gut, hat dem gefallen, super. Aber wir können ja auch das ein bisschen wichtiger machen, sagen, hey, schau, jetzt habe ich wieder eine Person mehr erreicht mit dem, was ich nach außen trage, mit meinem Content. Irgendwann ist es 10, irgendwann ist es 100.
Was ich da noch gerne würde einbringen, die Relation zwischen gut und bös Feedback, die ist sehr unausgewogen. Warum? Das gute Feedback in Form von Likes, das ist so, ah, look and like me, like me, like me, das ist so die einfachste Form oder die minimalste Form der Zuwendung. Und die schnellste. Und die Likes steigen. Und vielleicht hast du 1000 Likes und du nimmst es wie nicht wahr, aber du hast 10 Kommentare, die machen dich fertig. Das Verhältnis zwischen 1000 und 10, das ist 1%. Das heisst, 1% der Menschen haten dich, aber die anderen 99, die geben ganz klar, also vielleicht sind es sogar, wenn man die ganzen Views anschaut, noch mehr, aber 99 andere finden das, was du machst, genial. Und dann gibt es vielleicht, wenn du das Ganze aufmachst, nochmal 90 Tausende, die dort oben sind, also irgendwie die meisten wissen wir ja, die geben kein Feedback, die sind da relativ neutral unterwegs, die sind weder gut noch böse. Und das finde ich gerade in dem Zusammenhang, die Hater sind eigentlich immer relativ klein und nutzt die entsprechend, um deine Reichweite zu pushen. Weil ganz ehrlich, die verdammten Algorithmen, die funktionieren durch Interaktion. Und wenn Leute haten und kommentieren und sich damit auseinandersetzen, dann, es klingt ein bisschen despektierlich, aber treibe Spiele mit denen. Tu das nicht so ultra ernst nehmen, sondern geh dir mal anschauen, sind es Hater, weil wenn es Hater, richtige Hater sind, dann kannst du sie eigentlich aufs Korn, auf die Chippen nehmen und hast noch etwas davon, weil sie regen sich auf, sie kommentieren immer mehr und es ist wie egal, weil du kannst sie nicht umstimmen. Sind es aber berechtigte Feedbacks, kein Hater-Feedback, sondern hey, du hast das und das falsch gemacht, dann leg es klar und offen aus. Aber die, wo es wirklich die Troll, die Böse, nimm die und spiel mit ihnen ein Spiel, um die Interaktion aufzutreiben und mehr Reichweite zu bekommen.
Mhm, das ist ein cooler Tipp. Und da können wir jetzt vielleicht auch das mit dem Halt, mit den Haltungen nochmal reinnehmen. Ich meine, in was für einer Haltung ist so ein Hater zu einem Troll?
Kind.
Also sicher nicht in einem ja, oder eben auch in einem Älteren vielleicht, der dann das Gefühl hat, muss dich belehren und dir sagen, ja, wie es jetzt zu sein hat. Und dann das Gefühl hat, eben bewerten kommt auch aus dem älteren Ich raus, im Sinn von, das ist doch alles Scheiße, was du machst und so weiter. Aber wenn ich das mal mir vor Augen führe, dass ja die Person in erster Linie ein Problem mit sich selber hat, weil die hat ja offenbar noch Zeit, um das auszudrücken. Also hat sie ja wie nichts Besseres zu tun. Kann ich ja dem wie auch das Gewicht wegnehmen. Wir sagen, hey, ich habe etwas kreiert und klar, da gibt es den einen oder anderen, der einen blöden Kommentar hat, aber wie du sagst, nehmen das, wir nutzen das noch, aber wir geben dem sicher nie so viel Gewicht, dass es mit uns etwas macht, weil die haben ja ein Problem mit sich selber und die sind nicht bei sich und die sind nicht ausgeglichen und die sind nicht auf Augenhöhe. Und wahrscheinlich sind sie es eben auch mit sich selber nicht. Oder? Weil zum Beispiel der Bewertungsmindfuck oder der Druckmacher, den ich auch schon angetönt habe, das sind Sachen, die wir immer uns selber gegenüber auch machen. Nicht nur nach außen. Also wir tun ja nicht nur... Also wenn ich den Bewertungsmindfuck ausgeprägt habe, dann tue ich mich selber bewerten, aber anders auch. Mhm. Druckmacher, genau. Ich mache mir Druck. So, jetzt machen wir mal. Das sind ja dort, wo wir die Selbstgespräche haben, wo wir immer in Du-Form miteinander reden, zum Beispiel. Das machen wir aber häufig eben auch auf andere dann, dass wir bei anderen auch Druck ausüben, weil man eben selber nicht dann ausbalanciert ist.
Okay.
Und wenn wir das mal verstehen, dann können wir dem auch das Gewicht verlagern, oder? Sagen, hey, was hat es mit mir jetzt zu tun? Eigentlich gar nichts.
Also fassen wir nochmal zusammen. Die drei
Selbstsabotage,
genau. Content zu produzieren, sind Katastrophendenken und Angst, Bewertungsmindfuck zum Perfektionismus und Regeln, die dich davon abhalten, irgendetwas zu machen. Das kann zum Beispiel Katastrophe sein, du hast Angst, dass dein Inhalt nicht gesehen wird. Und um das eigentlich zu lösen oder zum dich daraus rauszulösen, stell dir vor, was ist der schlimmste mögliche Fall, der eintreten könnte. Und dann setzt er in Relation mit der Realität und schau mal, ist es nicht nur dein Problem, sondern ist es ein globales, das Problem, das mehrere betrifft. Weil meistens ist es nicht der Fall. Beim Bewertungsmindfuck und Perfektionismus hast du gesagt, gehen wir lieber Step by Step vorwärts, weil der Aufwand, um das Perfekte anzubringen, ist so viel grösser, dass du eigentlich so schnell Doing kommst. Wir können auch wieder das Pareto-Prinzip nehmen. Mit 20% vom Aufwand erschaffst du 80% vom Endergebnis. Also leg lieber los und nimm einzelne Schritte und lern eigentlich von Mal zu Mal zu besser werden.
Und, genau, dort darf ich dort noch etwas dazu sagen. Dort würde ich noch sagen, im Jetzt innen sein, im Jetzt leben und das Jetzt annehmen. Weil eben, Perfektion ist immer etwas, was wir von der Zukunft vorwegnehmen oder wo wir noch abgleichen für etwas, was wir noch nicht erreicht haben. Wenn wir aber fangen auf, das ist die Floskel, der Weg ist das Ziel, dass wir uns eben, dass wir eben Freude haben am Weg und an diesen einzelnen Schritten, wo wir jetzt erreicht haben und nicht das, was wir noch nicht erreicht haben. Also den Fokus ins Jetzt legen.
Gut, der dritte Mindfuck, du darfst mich auch wieder korrigieren oder ergänzen, wenn ich etwas falsch mache. Der dritte Mindfuck ist, Regeln, die uns davon abhalten, Content zu produzieren, wie man muss sich vorher schminken, die perfekte Frisur haben, man muss zu einer bestimmten Zeit posten. Das spielt eigentlich wie keine Rolle. Es gibt nirgendwo ein Buch, wo das abverlangt oder irgendwo eine Regel, wo geschrieben steht, das musst du so machen. Vergessen die und suchen zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es lösen kann. Wenn man zu einer bestimmten Zeit posten muss, dann gibt es Planungstools. Wenn man sich jedes Mal schminken und Frisur machen muss, dann nimm Bulk auf. Mach 3 und 4 Videos hintereinander. Mhm. Wenn du jedes Mal ein anderes Hemdli oder T-Shirt anziehen willst, dann zieh jedes Mal ein anderes T-Shirt an. Was auch immer. Also es gibt eigentlich nie ein geschriebenes Gesetz, wo du dir selber auferlegst, keine Bestätigung rundherum, die dich eigentlich davon sollte abhalten. Ist das richtig, Chris?
Ja.
Sehr cool. Schön, ich hoffe, das ist ein guter Start ins neue Jahr für euch gewesen. Und es hilft euch jetzt in Zukunft mehr Content zu produzieren. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr Feedback zu dieser Folge würdet lassen oder wenn ihr vielleicht am allerbesten, ihr könnt, wenn ihr auf marketingbooster.me geht, über den Anchor-Link oder anchor.fm/marketingbooster, könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Und ihr könnt auch sagen, ob ihr die Event veröffentlicht habt oder nicht. Ihr könnt mir auf LinkedIn schreiben, auch Chris Bossett auf LinkedIn schreiben. Ich tue deinen Link in die Shownotes. Gebt auch uns doch mal Feedback. Was ist der Grund, warum ihr kein Content erstellt? Das hilft uns auch, allenfalls nochmal zu rekapitulieren, was haben wir da die richtigen Mindfucks ausgewählt. Und vielleicht hilft uns das auch, nochmal über das Thema zu sprechen. Ich würde es mega cool finden, weil es gibt ja noch 4 andere und vielleicht noch mehr. Von dem her, Chris, vielen Dank, bist du da gewesen und ich sage bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Bis dann.
Hast du es auch langsam satt, mich zu hören?
So, endlich wieder eine echte Stimme. Marketing Booster kann sich nicht mehr leisten. Hilf ihm Chris und seinem Team und empfehle den Podcast weiter. Und schreib endlich eine Bewertung. Weil dann gibt es wieder mehr Realität, so wie mich.